yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch the Skies. Natürlich wieder an meiner Seite die Science-Fiction-Experten. Einmal Jaco. Hallo Jaco.
Moin, moin.
Und der Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Salü.
Wir haben uns wieder einen ordentlichen Film rausgesucht gehabt, der diesmal gar nicht so richtig in die Kategorie Science Fiction so von vornherein passt. Aber wir hatten die Idee, wir springen mal ein bisschen um die Welt, weil wir haben ja jetzt viele amerikanische Filme tatsächlich gemacht und dachten uns, es gibt ja noch viel, viel mehr Länder und diese Länder produzieren, komischerweise, auch Science Fiction Filme und haben uns einen ausgesucht, der gar nicht geplant war.
Ja, ich bin schuld.
Das muss man auch mal dazu. Ja, du bist schuld, genau. Aber das gab ein bisschen Chaos im Vorfeld, weil wir hatten uns eigentlich erst tatsächlich wieder einen amerikanischen Film ausgesucht. Wir wollten The Moon besprechen und haben dann festgestellt, dass Ding Dong und ich den ordnungsgemäß zu Hause haben und geguckt hätten. Und Jaco kam dann kurz vor knapp und meinte, ich hab den nicht mehr.
Nee.
Und tatsächlich.
Zu meiner Entschuldigung, so. Ne?
Ja.
Ich war mir sicher, dass ich den in meiner Sammlung habe. Ich war felsenfest sicher. So. Und ne, weil meine Sammlung ja auch relativ groß und inzwischen ein bisschen unübersichtlich ist. Ich habe ja Gott sei Dank so ein Word-Dokument, wo alles drinsteht. So. Ne? Da kann ich gucken, ist gar kein Moon drin. Habe ich den gar nicht? Und dann fiel mir ein, nee, den habe ich vor ein paar Jahren mal im Streaming gesehen und dachte, geil, den kaufe ich mir. Aber habe ich wohl nie gemacht. So. Ne? Und das war halt kurz vor knapp. Es war einen Tag vor Aufnahme natürlich. Ich dachte, ich hab den. Dann guckst du beim Streamingdienst und sagst, ja, scheiß drauf, dann zahlst du halt bei Amazon 4 € und leist den aus oder so. Ja, Pustekuchen. Also weder bei Amazon noch bei Netflix noch bei Disney Plus, sonst wo kannst du den nicht mal für Geld irgendwie kriegen. Naja, für eine Blitzbestellung wäre es jetzt auch zu spät gewesen. Selbst wenn, ich habe gesehen, bei Amazon kostet die Blu-ray 35 € oder so, und dachte ich mir, ne. Also selbst wenn das jetzt so, das zahle ich dafür nicht. Guter Film, aber das zahle ich dafür nicht.
Ja, kannst du gebraucht noch holen, nach Rebuy oder Medimobs oder so.
Wie auch immer. Aber es war ein Tag vorher, das hätte ich halt auch nicht mehr geschafft.
Ja, nee, das ist ganz vergessen.
Das tut mir leid, ich hätte ja auch eine Woche eher mal gucken können, aber ich war felsenfest davon überzeugt, ich hab den. Ne? Ich habe inzwischen einfach zu viele Filme. Ich komme durcheinander, wo ich die geguckt habe. So. Das ist halt schlimm.
Genau, aber dann bekommt ihr mal ein bisschen Chaos aus dem Hintergrund quasi mit. Wir haben dann quasi nicht Sam Rockwell geguckt, sondern relativ schnell umgesteuert und hatten ja eh die Idee, dass wir mal ein bisschen Länderspringen machen und kamen dann auf The Host. Den wollen wir jetzt besprechen, 2006. Ich mache mal ein paar Daten, bevor wir mal so einen Rundumschlag machen, wie ihr den Film gesehen habt, beziehungsweise ob ihr ihn schon kanntet. Regie und Drehbuch Bong Joon-ho, den kennt man vor allen Dingen von Filmen wie Snowpiercer, den wir übrigens auch noch auf dem Schirm haben und ich glaube definitiv noch machen werden. Ja, ich kriege einen Dicken. Parasite, Okja, ich weiß gar nicht, wie das genau ausgesprochen wird, und Mother. Und er hat mittlerweile natürlich auch 3 Oscars für einen Film bekommen und für Parasite. Ich glaube, das ist so sein international bekanntester Film. Wir haben in den Hauptrollen unter anderem Song Kang-ho. Das ist von Parasite, Snowpiercer und vor allen Dingen Memories of Murder. Also die beiden arbeiten immer sehr, sehr viel zusammen. Wir haben Park Ye-il. Ich krieg's nicht so ganz hin. Der Admiral 2, den habe ich gerade erst dieses Jahr geguckt gehabt. War of the Arrows kann ich übrigens auch nur empfehlen, ist auch ein toller Film. Und Die Frau im Nebel. Wir haben Bay Donna, das ist von Rebel Moon, ist ihre letzte Rolle. Also, wenn man den gesehen hat. Ich habe ihn leider gesehen. Und die jüngste Schauspielerin war damals Ko Ang Sung von auch Snowpiercer, da hatte sie auch eine Rolle. Worum geht es denn in dem Film? Ding Dong, hast du was vorbereitet?
Ja, so vorhin zusammengeschrieben.
Dann hau doch mal raus.
Okay, ich leg los. In der koreanischen Hauptstadt Seoul wird in einem Labor auf Geheiß eines amerikanischen Wissenschaftlers eine große Menge hochtoxischer Chemikalien in den Ausguss gekippt und landet so im örtlichen Fluss. Mehrere Jahre später taucht aus heiterem Himmel, oder besser gesagt, aus den dreckig-braunen Fluten des Flusses, ein großes Monstrum auf, das am Ufer für reichlich Chaos und Verletzte sorgt. Kurz darauf verschwindet die Kreatur wieder, doch zuvor nimmt sie sich noch Nahrung für später mit. Nahrung in Form von der kleinen Tochter des einfältig wirkenden Tunichtguts Kang Do. Die Trauer bei ihm und seiner Familie ist unermesslich. Umso größer ist die Freude, als Kang-do erfährt, dass seine Tochter Yun-soo noch am Leben sein könnte. Von da an setzen Kang-do und seine Angehörigen alles daran, das kleine Mädchen zu finden. Doch leicht wird es nicht, denn die Staatsmacht hat es bereits auf ihn und seine Familie abgesehen. Soviel dazu.
Ja, vielen Dank. Genau, dann werden wir doch mal konkreter. Wie stehen wir denn zu dem Film? War das für euch eine Erstsichtung? Habt ihr ihn schon mal gesehen gehabt? Und war das jetzt vielleicht eine Zweit-Drittsichtung? Und wie fandet ihr den Film, beziehungsweise bisher oder so ganz grob zumindest? Ding Dong, willst du mal anfangen?
Ja, das war jetzt meine Drittsichtung tatsächlich. Das erste Mal hatte ich ihn, als er rausgekommen ist, auf DVD gesehen. Und ich muss sagen, da fand ich den gar nicht so dolle. Da hat er mich enttäuscht. Und ich kann auch sagen, warum. Weil, wenn man von dem liest, dann denkt man, es ist jetzt ein krasser Monsterfilm. Ne? So wie man es halt kennt. So 0815 Monsterfilm, Monster kommt, Monster macht Leute platt und so weiter. Und Monster muss besiegt werden. Der Film ist aber viel mehr, ich sag mal, Drama, Sozialdrama, Familiendrama, Gesellschaftsdrama. Und das war einfach eine falsche Erwartungshaltung meinerseits. Außerdem war ich, wann ist der rausgekommen? Ich weiß gar nicht mehr, 2008, glaube ich, oder 2009? Oder?
2006 und hier 2006, war, glaube ich, 2007.
Ja. 2007 bei uns, ja.
Ja, da war ich dann auch einfach noch ein bisschen jünger und wie gesagt, falsche Erwartungshaltung. Ich habe den dann irgendwann vor ein paar Jahren nochmal gesehen, da hat er mir deutlich besser gefallen. Und jetzt habe ich ihn, wie gesagt, das dritte Mal gesehen und jetzt hat sich meine Einstellung zu dem Film nochmal verändert. Jacko, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe den nicht gesehen, als er rauskam, obwohl ich mitbekommen habe, dass der relativ gut ankommt, aber aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, dachte ich, guckst du mal irgendwann, weiß ich nicht. Ich habe dann auf jeden Fall zuerst Mother gesehen von dem Regisseur, der hat mir sehr gut gefallen und dachte ich, gut, dann guckst du den jetzt und habe ihn dann, ich glaube, auf Arte gesehen.
Ah, okay.
Arte hat ihn mal irgendwann ausgestrahlt und dachte ich, ja cool, jetzt guckst du den, schon einige Jahre her natürlich. Das war auch das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe. Der hat mir damals erstaunlich gut eigentlich gefallen, weil ich gar nicht wusste, wie soll ich den denn einschätzen. Also ich habe schon gedacht, das ist kein typischer Monsterfilm irgendwie. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das war jetzt quasi meine Zweitsichtung. Er hat mir, kann vorweggreifen, hat mir wieder gut gefallen. Ich habe ihn so einen halben Punkt aber abgewertet. Ich hatte ihn Tuck besser in Erinnerung, aber dazu kommen wir wohl noch.
Da kann ich mich tatsächlich Jacko anschließen. Ich habe den damals direkt irgendwann gesehen, als es die Möglichkeit gab. Ich glaube, DVD muss es noch gewesen sein. Und fand ihn da auch sehr gut. Und das war in der Zeit, wo ich vor allen Dingen viele südkoreanische Filme nachgeholt habe, beziehungsweise auch diese Anfänge dieses Hypes, ne, von südkoreanischen Filmen, so der internationale Durchbruch von solchen. Und in dem Zuge habe ich ihn gesehen und fand ihn aber damals auch ganz gut und habe ihn aber besser in Erinnerung als jetzt bei der Zweitsichtung war es tatsächlich. Jetzt, ich habe ihn ewig lange nicht gesehen und hatte so ein paar ikonische Momente auch im Kopf, die gar nicht mehr so ikonisch waren, lustigerweise. Ist ein bisschen schwächer geworden, aber nichtsdestotrotz finde ich ihn sehr gut. Aber ich kann es verstehen, Ding Dong, wenn man mit einer anderen Erwartungshaltung rangeht an den Film, so dass er ein klassischer Monsterfilm, der alles auffrisst, ist er halt nicht, weil im Kern, das können wir schon mal vorwegnehmen, geht's halt vor allen Dingen um dieses Drama-Element, aber auch um so eine politische Satire, würde ich es fast an vielen Stellen nennen. Und genau, aber tatsächlich, kommen wir nachher noch zu, ein bisschen hat er Federn gelassen über die Zeit hinweg. Wo ist er derzeit zu sehen? Ihr könnt ihn gerade gucken auf Prime Video, da ist er verfügbar. Ansonsten könnt ihr ihn halt überall digital natürlich leihen und kaufen oder auf DVD und Blu-ray. Eine Spezialversion habe ich nicht gesehen gehabt, also Mediabook oder sonstiges. Ich glaube, da gibt's aktuell nichts.
Nee, wäre mir auch nicht bekannt.
Dann ein paar wissenswerte Facts zum Film. Ich klopp die jetzt einfach raus und frage, ob ihr es gewusst habt oder nicht. Auf den anfänglichen Skandal, beziehungsweise das, was im Film gezeigt wird zum Anfang, dass ja so ein US-Arzt, nenne ich es jetzt mal, befiehlt, ganz, ganz viele Chemikalien in den Fluss zu kippen. Das basiert tatsächlich auf einem realen Fall, der sich im Jahre 2000 ereignet hatte, wo das US-Militär über 100 Liter giftiger Substanzen in den Hanffluss gekippt hat. Also es basiert auf einer wahren Geschichte, in dem Sinne. So. Wusstet ihr das?
Ja, das wusste ich.
Also ich nicht, ich habe es halt gelesen jetzt im Zuge auch zum Film, dass ich mich nochmal darüber informiert habe. Finde ich aber spannend. Also einfach so in einem fremden Land das da reinkippen und sagen, das ist ja nicht unser Problem, ne? Ist schon spannend. So.
Ja, ist halt praktischer als im eigenen Land, ne?
Deswegen ja. Aber ganz ehrlich, vielleicht haben sie gerade fließt nach Nordkorea rüber, da haben die das Problem. So, ich weiß nicht, was da die Intention war.
Dann was Kurioses, das Monster hatte beim Dreh einen Nicknamen am Set und zwar Steve Buscemi oder Buscemi, je nachdem.
Ich glaube Buscemi heißt er, oder?
Aber warum?
Ja, ja.
Aber warum?
Und es ging da wohl darum, um seine Darstellung in Fargo, Blutiger Schnee.
Okay.
Ich müsste den Film, glaube ich, nochmal gucken, um mir das irgendwie, ich habe es auch nicht verstanden, aber das war so ein Running Gag am Set.
Aber warum?
Ey, garantiert irgendwas wegen den Zähnen, oder? Oder wegen dem Mund.
Wahrscheinlich.
Buscemi hat ja so jetzt nicht die besten Zähne, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Der steht dazu, dass sie halt nicht so super perfekt und gerade sind. Wahrscheinlich deswegen. Also anders könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen. Ist ein super Schauspieler, ich mag den sehr gerne.
Ja.
Wahrscheinlich wegen der Visage. Also mit Fargo an sich kann es, glaube ich, nichts zu tun haben. Das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich wüsste jetzt keine Parallele zwischen Fargo und dem hier.
Klar. Ansonsten, der Film war tatsächlich einer der umsatzstärksten Filme in Südkorea, hatte insgesamt 13 Millionen verkaufte Tickets und das bedeutet, dass quasi 20% der kompletten Bevölkerung den Film gesehen haben. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also das.
Ich meine, wahrscheinlich sind eher ein paar Leute doppelt reingegangen oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber trotzdem.
Und er war so erfolgreich, dass es quasi so ein kulturelles Phänomen geworden ist. Also ich meine, hat er schon gesagt, Internationalisierung von den koreanischen Filmen. Und die haben eine Statue am Hanfluss aufgestellt.
Ernsthaft?
Von der Kreatur.
geil.
Erfolg des Films, genau.
Ey, das finde ich cool.
Da fällt auch ein Irrtum, die wollten eigentlich Steve Buscemi da hinstellen und jeder denkt, was?
Ne? Kann auch sein, ja. Ansonsten noch was Kurioses, in der Szene, wo dann nachher diese Beerdigungszeremonie stattfindet, die auch so ein bisschen so, ja, ein bisschen over the top, aber auch ja.
So dezent, ne?
In den ersten 20 Minuten oder so und da wird ja der Hauptdarsteller wird ja getreten von seinem Onkel.
Von seinem Bruder. Mhm.
Genau. Und das war improvisiert.
Ja, schöne Überraschung für den anderen, ne?
Ja, genau. Quatsch, stand so nicht da im Drehbuch.
Ganz ehrlich, das finde ich aber geil, weil der andere muss ja auch, also dass er die Szene dann nicht abbricht und sagt, ey, was soll denn das? So, und ich spiele weiter. Ja, okay. Das finde ich geil. So, da siehst du wirklich, die sind da voll drin.
Ja. Genau, ansonsten noch Zahlen. Der Film hatte tatsächlich Boxoffice-Einnahmen von 89 Millionen US-Dollar weltweit bei einem Budget von gerade mal 11 Millionen US-Dollar.
Cool.
Man muss dazu sagen, dass natürlich damals in Korea die Produktionskosten und auch heute noch ein bisschen geringer sind natürlich als quasi, wenn du das in Hollywood produzieren lässt. Genau, dann bevor wir richtig einsteigen zum Film, vielleicht noch was zur Genre-Einsortierung. Zum Monster-Film haben wir schon so ein bisschen was gesagt. Also da fällt er gar nicht so sehr in diese Kategorie, wie man es vielleicht kennt, rein. Aber ist natürlich auch sehr politisch, der Film. Da kommen wir noch zu. Und was der Film vor allen Dingen gemacht hat, ist dazu zu führen quasi, dass diese südkoreanischen Filme international wahrgenommen werden. Weil das war einer der ersten Filme, zumindest habe ich es so auch wahrgenommen und ich glaube, es war tatsächlich auch so, der so in diesen DVD-Blu-ray-Regalen damals ein bisschen prominenter auch beworben worden ist, weil er auch so erfolgreich war, auch in den Kassen und dementsprechend dazu geführt hat und heute ist es ja selbstverständlich, dass du so südkoreanische Filme überall auch bekommst. Ne? Die laufen im Streaming, die sind relativ bekannt, die haben Oscar mittlerweile gewonnen, ne? Du kriegst sie auch im Handel überall und die Leute freuen sich ja mittlerweile auch sehr, sehr stark auf südkoreanische Produktion. Also wir haben ja jetzt Netflix beispielsweise, Squid Game, jetzt kommt die dritte Staffel, das Finale. Das war so einer der Meilensteine, war The Host, tatsächlich aus dem Jahr 2006.
Oh, guck genau. Mal an. Ich hab das koreanische Kino das erste Mal so richtig mitgekriegt, als die Gangsterfilme aus Korea kamen. Da kam ja auf einmal so eine ganze Welle, City of Violence und Straßen der Gewalt und Gangster High und was da nicht, Running Wild und so, ne? Das war so für mich so, aber das war auch so, ich glaube, 2000 schlag mich tot rum, ne? 6, 7, 8.
Ja, aber war das so Mainstream? Ich glaube nicht so ganz. Also ich hätte jetzt gedacht, Oldboy vielleicht so der Film war, der auch in der westlichen breiten Öffentlichkeit ein bisschen größer wahrgenommen wurde, weil über den auch viel geschrieben wurde und
stimmt, Oldboy.
Nee, genau, also
bestimmt.
Nee, genau, also es zählt alles in diese Kategorie, aber Gangsterfilme ja sowieso, aber tatsächlich hatte der Film auch nochmal andere Genres quasi bekannt gemacht aus Südkorea.
Ja.
Gut. Dafür erstmal dazu. Ansonsten hat er, glaube ich, jetzt im Genre selbst von der Monsterfilm jetzt keine große Bewandtnis, glaube ich. Also er hat danach jetzt nicht dazu geführt, dass jetzt irgendwie ganz viele Nachahmer gekommen sind. Er steht aber auch sehr stark für sich selbst, muss man auch sagen. Okay, dann würde ich mal einsteigen in den Film. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Bereich ohne Spoiler, wo wir allgemein über den Film reden und wir machen dann nochmal ein Fazit. Also für die von euch, die zuhören, die dann sagen, ah ja, das klingt interessant, da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Genau, wie fandet ihr denn, also ich fange jetzt einfach mal mit Fragen an, wie fandet ihr den als Monsterfilm an sich?
Also ich hatte ja schon eingangs gesagt, also wenn man jetzt so mit der Erwartung rangeht, einen typischen Creature-Feature-Film zu sehen, wobei natürlich die Frage ist, was ist ein typischer Creature-Feature-Film? Ne? Die Bandbreite ist da ja auch groß. Wir haben ja da auch immer, oder nicht immer, aber häufig sowas wie so Ökothematiken und Wissenschaftsthematik und Kritik an diesem und jenem und so. Ne? Aber ich sag mal so, was man glaube ich oft mit einem Monsterfilm verbindet, ist halt einfach Monster-Action. Also Monster, das man häufig sieht, das, ich sag mal, auch für Horrormomente sorgt, das, ja, vielleicht auch einfach vom Aufbau her, du siehst es bei vielen Filmen ist es ja so, du kriegst erstmal nur Teile von dem Monster zu sehen. Hier ist es ja gleich so, du kriegst in, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7, 8, 9 Minuten nach dem Anfang, kriegst du das Ding schon in voller Pracht zu sehen. Ne? Also da ist natürlich dann der Spannungsaufbau, der ist dann komplett weg. Wir wissen auch, wie das Monster entsteht, ja, weil wir vorher gleich am Anfang schon quasi darauf hingewiesen werden, oh, da sind so Zwischenstufen, auch es ist es klein und dann wird es ein bisschen größer. Ne? Das ist halt nicht so drin. Und wie gesagt, der legt halt stark den Fokus eben auf so eine, ich sag mal, gesellschaftliche, politische, ja, globalpolitische und eben auch auf die Familienperspektiven. Mhm. Ne? Deshalb würde ich sagen, es ist kein typischer Monsterfilm in dem Sinne. So, Jaco.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Es ist überhaupt kein typischer Monsterfilm. Wie du schon sagst, normalerweise sind so Monsterfilme eher, da geht es ja eher darum, wann taucht das Vieh auf, wann schlägt es zu, dass das so als Highlight-Charakter irgendwie dasteht. Und hier ist es, wie du schon sagst, gleich zu Beginn in all seiner Pracht, in einer sehr, wie ich finde, sehr spektakulären Szene. Und dann ist er aber weg. So, es taucht zwar natürlich ab und zu am Film nochmal auf und im Finale natürlich auch, aber letzten Endes gibt es sehr, sehr viele Szenen, die komplett ohne das Vieh stattfinden. Und es geht auch gar nicht um das Vieh.
Genau.
Im Prinzip, denn um dieses Monster herum wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Ich finde, das ist wirklich eher, ich würde sogar noch sagen, am stärksten ist der Film als, ich sag mal, Familien-Road-Movie so ein bisschen, auch wenn die Road nicht so lang ist. Und was ich da fast schon drin sehe, ist ein Coming-of-Age-Film, aber nicht von dem Kind, sondern von ihrem doch sehr kindlichen Hans Krucke, die Luftvater, der plötzlich erwachsen werden muss und es auch wird. Durch das Monster. Und die Jagd nach dem Monster. Ja. Oder die Suche nach seiner Tochter vielmehr.
Genau, da müssen wir später noch drauf zu sprechen kommen, ob das jetzt wirklich, weil die Entwicklung dahin könnte ja auch einen bestimmten Grund haben im Verlauf des Films noch.
Ja, natürlich.
Erinnert mich dran.
Ja, ja, ja. Also das abschließend ein typischer Monsterfilm ist das überhaupt nicht. Man wirkt natürlich damit ein Stück weit, man guckt ihn sich an wegen dem Monster auf dem Cover und wegen der Beschreibung und bekommt dann dafür auch gleich das Monster in den ersten Minuten mit Vollgas präsentiert. Aber wer dann denkt, das geht zu weit, für den ist das natürlich eine Enttäuschung. Aber ich finde das ganz cool, der Film ködert einen damit so ein bisschen ran, um ihn dir dann was zu präsentieren und zu sagen, hier, das ist doch auch nicht schlecht, guck dir das mal an. Dadurch finden vielleicht viele auch zu dem Film, die über einen herkömmlichen Weg, wenn man damit so öffentlich rausgehauen wäre, das ist so ein Film, den gar nicht geguckt hätten.
Ja. Ich meine, wenn man den Regisseur ja natürlich jetzt so ein bisschen kennt auch schon, ein paar Sachen von ihm gesehen hat, ich meine, Parasite ist da natürlich das beste Beispiel, geht es ja vornehmlich in seinen Filmen ja auch immer um eine gewisse Kritik, Gesellschaftskritik, voll, politische Kritik, ne? Und das ist hier halt auch der Fall, deswegen gebe ich euch total recht, also wer jetzt da rangeht und sagt so, boah, das ist jetzt voll die geile Monster-Action und alle werden zerfleischt oder sowas, das passiert halt gar nicht, weil da der Fokus auch gar nicht drauf ist, sondern du hast diese dysfunktionale Familie, würde ich es mal nennen. Der Vater versucht, alles unter Kontrolle zu halten. Die Tochter ist ein bisschen überfordert mit sich selbst. Der Sohn, der die Tochter auch hat, dann in dem Fall kindlich, ne, der ist irgendwo stecken geblieben tatsächlich. Und der eine Bruder hat halt total das Alkoholproblem und daraus resultierend auch so ein bisschen Wutprobleme, sag ich mal.
Ja, weil er frustriert ist, genau.
Genau. Es bedingt sich halt auch irgendwie beides zusammen. Und diese Familie begeht sich halt auf diesen Roadtrip, auf diesen kurzen Roadtrip, ne? Das ist aber das Faszinierende dabei. Und was man so ein bisschen akzeptieren muss in dem Film ist halt aber auch der Humor und dass es vielleicht an vielen Stellen tatsächlich auch ein bisschen satirisch aufgebaut ist. Und du hast ganz viele Elemente, die auf dem Cover natürlich nicht draufstehen. Du hast Klassenkampfkritik, du hast Klassenkritik oder Kritik an der Gesellschaft in Südkorea damals. Du hast so ein bisschen noch den Rückblick auf die Militärdiktatur in Korea. Da muss man vielleicht auch so ein bisschen vielleicht das historisch aber auch kennen. Das wird erwähnt im Film an der einen oder anderen Stelle, dass zum Beispiel der Bruder ja auch in den Studentenprotesten mitgemacht hat und was für einen Impact das auch hatte auf die Gesellschaft beispielsweise und wie das sich jetzt gerade auch alles ändert, ne? Und das ist da alles mit drin und gleichzeitig ist das Monster gar nicht das Monster im Film, sondern ich glaube, das Monster ist in dem Film hauptsächlich irgendwie das Militär, die Regierung und die Wissenschaft, die irgendwie da Dinge raushaut und macht, was ja im Laufe der Handlung an vielen Stellen ja irgendwie, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber tatsächlich da einen größeren Punkt auch einnimmt. Hm. Ne?
Das ist vielleicht vergleichbar mit der Frankenstein-Thematik. Also die eigentliche Kreatur, klar, tut irgendwo böse Dinge, aber es ist ihre Natur. Sie wurde halt erschaffen vom eigentlichen Bösewicht mehr oder weniger. Was soll sie tun? Sie muss fressen, um zu überleben. Die kann ja auch nicht zu McDonald's gehen. Also dann nimmt sie sich halt das, was da so am Ufer rumläuft. So, das eigentliche Monster sind andere.
Was ich nochmal einwerfen will, bevor wir jetzt dann irgendwann spoilern, sind auf jeden Fall die darstellerischen Leistungen. Die finde ich alle top.
Ja.
Aber das bin ich auch tatsächlich aus der Zeit, aber auch aktuell gar nicht anders gewohnt, ehrlich gesagt. Was das so südkoreanisches Kino, größeres zumindest betrifft. Mhm. Da gehe ich voll mit. Also da konnte ich auch das nachvollziehen mit der Familie, die Figurenzeichnung, die ist auch tatsächlich anders, als man das irgendwie erwarten würde. Das Einzige, was sehr klischeehaft irgendwie ausgepackt wird und ausgerollt wird, und ich glaube, das ist auch gewollt, sind tatsächlich die einzelnen Amerikaner, die im Film auftauchen, die so ganz hölzern Cowboy-like unterwegs sind, ne?
Als Seitenhieb halt.
Ja.
Richtig.
Da macht die deutsche Synchro ja auch mit, der Wissenschaftler am Anfang, da kriegt er wirklich so einen texanischen Slang. Also so völlig drüber, aber gut, das ist halt Absicht.
Ja. Und der eine Wissenschaftler mit dem schielenden Auge, ich glaube, das war jetzt auch kein Zufall, dass dieser Mann so aussieht und dann so oft in die Kamera schaut.
Ja, das ist eine Parodie, mehr oder weniger, ne? Eine ätzende Parodie so ein bisschen. Wie du schon sagst, ein Seitenhieb
eher. Ja, aber ganz ehrlich, Thomas, du hast ja schon den Humor angesprochen. Ich sag mal, wer das asiatische Kino kennt, der wird da nicht wirklich überrascht sein. Das haben wir bei japanischen, chinesischen Produktionen auch und eben auch bei koreanischen Produktionen. Die haben halt einen für uns im Westen vielleicht etwas ungewöhnlicheren Humor, einen etwas, ich sag mal, blödeligeren Humor, Slapstick manchmal auch mehr mit drin, ne? Das liegt nicht jedem, aber ich glaube, wer die Filme kennt, so koreanische, ich glaube, für den ist das wenig überraschend.
Ich finde es bei den koreanischen Filmen tatsächlich noch am erträglichsten.
Mm.
Also die ich gesehen habe, da ist halt oft wirklich noch drin ein Film mit einem sehr ernsten Thema. Dieser Film hat ja auch generell sehr satirische Aspekte, aber es gibt ja auch sehr ernste koreanische Filme, die trotzdem dann so ein Slapstick-Blödel-Part drin haben oder irgend so eine saudumme, goofy Figur, wo du denkst, uff. So, wenn man das nicht kennt, ist das manchmal auch, ich weiß nicht, habt ihr diese Wailing mal gesehen, diesen Besessenheitsfilm?
Ja.
Den fand ich fantastisch. So, aber der hat ja gerade auch am Anfang auch so völlig skurrile Blöden, denkst du, oh Gott. So, aber am Ende sind die halt so clever und cutten das dann komplett. So, das ist so ein bisschen wie so ein Einstieg. So, am Anfang ist alles noch gut oder ist noch ein bisschen lustig, aber am Ende ist da die Hölle los. So, die guten Filme fangen das immer noch so ein bisschen ab und das macht der Host ja eigentlich auch.
Ja.
Also der darf immer noch so ein bisschen, aber der weiß ganz genau, wann er das auch mal einzustellen hat, damit es nicht zu merkwürdig wird.
Ja, der chargiert ja gut hin und her zwischen Komödie, Drama, beziehungsweise Sozialdrama, Gesellschaftsdrama, aber auch minimal manchmal so kleine Horrormomente, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, genau. Der mischt halt wirklich viel zusammen. Das geht mal mehr, mal weniger gut, würde ich sagen, aber im Großen und Ganzen ist das schon sehr ordentlich.
Ja. Genau, ich würde tatsächlich nochmal bei der Erzählung kurz einwerfen, weil darauf muss man sich so ein bisschen einstellen. Also er verläuft auf jeden Fall anders als erwartet und er springt auch manchmal, habe ich so das Gefühl, und er konzentriert sich dann auch viel auf die Familie. Und ich glaube, er verliert sich für mich ein bisschen im Mittelteil und findet dann am Ende wieder zusammen. Das ist in Ordnung. Aber da war für mich so ein bisschen, das zieht sich tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Ja, ist zu lang.
Ja.
Also das habe ich jetzt eindeutig für mich festgestellt. 2 Stunden, der geht knapp 2 Stunden.
Mhm.
Das ist im Prinzip zu lang. Ich glaube, dem hätte so eine gesunde 100-Minuten-Grenze ziemlich gut getan. Ja, man kann es, glaube ich, sehr gut im Mittelteil irgendwo festmachen. Ich weiß nicht exakt wann, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, hätte man vielleicht das ein oder andere straffen können, vielleicht auch weglassen können, so, dann wäre der für mich deutlich runder. Es macht mir den Film nicht kaputt, aber das ist ein Kritikpunkt, der mir dann auch auffällt.
Ja.
Ja, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht. Also ich fand den relativ kurzweilig. Ich habe auch für mich persönlich jetzt keinen Leerlauf gehabt oder so. Ich war die ganze Zeit tatsächlich, die ganzen 120 Minuten gut unterhalten.
Ich würde es auch gar nicht Leerlauf nennen. Bei Leerlauf würde ich dann sagen, oh, da weiß ich jetzt, ist irgendwie so ein Lama-Part, ne? Das war nicht so, aber irgendwann, wie Thomas schon sagt, hatte ich so das Gefühl, der hätte mir ein bisschen kompakter, vielleicht besser gefallen, aber das war so, weiß ich nicht.
Ihr meint so im Hinblick darauf, wie lange es dauert, bis dann wirklich mal, ich sag mal, ja, das Nebenspoilerteil.
Nein, es geht nicht darum, wenn vielleicht, ob das Monster wieder aufgezeugt ist. Das habe ich ja schon gesagt, das ist, finde ich, auch gar nicht essentiell wichtig bei dem Film.
Nee, ich habe jetzt wegen der Tochter gemeint.
Ach so.
Wegen der Tochter, ne?
Ich weiß, was du meinst.
Das ist ja ein langer Weg bis dahin.
Nee, das gar nicht. ich fand so ein paar andere Aspekte. Ich hätte vielleicht gar nicht so diesen Part gebraucht mit dem US-Militär. Ich weiß, weil Brummer drin ist, so. Mhm. Aber ich hätte, macht den Film, glaube ich, für mich nicht besser. Vielleicht, wenn man in Korea lebt und diese realen Ereignisse ein bisschen präsenter sind, dann bestimmt.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das war vielleicht auch so Tuck zu viel, was man für mich auch hätte rauslassen können. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja, aber du sprichst schon an. Ich glaube, das ist, ich kann das sehr gut verstehen, wenn du, ich meine, es ist ja ein echter Fall gewesen, ja, mit,
ja, deswegen.
Mit diesem Gift ins Wasser kippen, ja. Und ich wäre auch nicht begeistert, wenn da irgendjemand käme und verunreinigt meine Gewässer und sorgt dafür, dass, ich meine, da sind bestimmt Leute krank geworden und die Tiere sind gestorben und so weiter, ne. Ich weiß nicht, was da die Dimension war von dem Ganzen. Es war aber mit Sicherheit nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Und dass man das dann versucht, irgendwie zu verarbeiten und dann nochmal einen Seitenhieb drauf geben will, das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen, tatsächlich.
Ja, nachvollziehen kann ich es auch. Aber wie gesagt, für jemanden, der wie ich, der das halt jetzt im Nachhinein erst gelesen hat, hat es mir beim Gucken jetzt nicht den Kick gegeben. Aber wie gesagt, es ist verschmerzbar. Will ich gar nicht wirklich kritisieren.
Genau, ich würde es auch eher beschreiben als, es fehlt mir manchmal, dass er direkt zum Punkt kommt oder schneller zum Punkt kommt, worauf er hinaus will. So, aber da können wir ja gleich im Spoiler-Bereich nochmal drüber sprechen. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir da einsteigen, nochmal das Monster-Design ansprechen und die Frage von Action, weil das Monster-Design fand ich sehr gelungen. Er ist ein bisschen gealtert mittlerweile, was so die Effekte betrifft. Das, ne?
Schon, ja, arg.
Na, und in Sachen Action muss man halt auch einfach wissen, also wir haben vor allen Dingen am Anfang und am Ende so das Hauptsächliche und in der Mitte haben wir vor allen Dingen den Fokus auf Kritik, Satire und vor allen Dingen Drama. So, das muss man halt auch wissen. Mhm. Wie ging es euch mit dem Monster-Design?
Ja, ich finde es nach wie vor gut. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. 2006 in Korea gedreht. Mhm. Damals sah es ziemlich gut aus für damalige Verhältnisse, also für nicht amerikanische Verhältnisse. Ja, natürlich sieht das, kann man das heute besser machen. Keine Frage. Es hat mich aber nicht gestört. Also, und ich finde, es sieht auch nicht albern aus, auch heutzutage nicht. Es gibt ja durchaus Filme, die aus heutiger Sicht natürlich einfach super veraltet aussehen, wo man auch beide Augen ein bisschen zudrücken muss und sagen, ja gut, Filme aus den 50er, 60er Jahren, natürlich sieht das alles heute cheesy aus. So. Muss man aber auch nicht scheiße finden, nur weil es damals nicht besser ging. Und das hier finde ich immer noch solide. Solide, würde ich sagen. Es ist völlig okay. Es macht mir den Film in keiner Weise irgendwie schlechter.
Übrigens, die haben übrigens Metallfässer ins Wasser immer geworfen, in den Fluss, um dann quasi zu simulieren, wenn das Monster da reinspringt. Das hatte ich im Vorfeld noch gelesen gehabt. Weil die Wassereffekte sind noch nicht digital, ja.
Ja, ist aber gut. Besser so. Ja, digitales Wasser sieht meistens nicht so doll aus.
Das wird digitales Blut, braucht kein Mensch, finde ich
furchtbar. Nee, ja, alles digital. Nein, ich will nicht sagen, alles digital.
Nicht alles, aber.
Nicht alles digitale, aber meiner Wahrnehmung nach ist es halt so, dass dieses Zeitenüberdauern bei praktischen Effekten für mich persönlich viel besser funktioniert als bei digitalen. Hm. Ich gucke von 1993 ist er Jurassic Park, oder 93, ne? Jurassic Park ist von 93, ne? Ich gucke mir die Szenen mit dem T-Rex an, der mit praktischen Effekten realisiert wurde und ich finde es nach wie vor faszinierend und es bläst mich weg. Fühlt sich haptisch an, greifbar an, es fühlt sich einfach authentisch an, ja? Und dann habe ich jetzt zum Beispiel diese Woche habe ich Jurassic World geguckt, der ja zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, wirklich sehr gute digitale Effekte hatte. Ich weiß auch, damals war ich im Kino gewesen und ich fand die Effekte super. Den habe ich jetzt nochmal angeguckt und ich muss sagen, ja, die Effekte sehen gut aus, aber ich merke für mich ganz, ganz eindeutig, das sind keine echten Dinos auf dieser Leinwand. Und bei The Host habe ich das Problem, ich fand den damals, als er rauskam, als ich ihn gesehen habe, fand ich die Effekte schon nicht so sonderlich gut. Mhm. Und jetzt ist es für mich auch so gewesen, das Monster ist bis auf, glaube ich, ein oder zwei Szenen ist es komplett digital. Ich glaube, ein oder zwei Szenen gegen Ende waren dann wirklich mit Material hergestellt, ne, mit Latex und so weiter. Aber ansonsten ist das Ding komplett aus dem Rechner und das sieht man sehr stark. Und das hat mich persönlich so immer ein bisschen aus der Immersion rausgerissen, wenn da das Monster auf Leute zurennt und ich halt sehr eindeutig erkenne, dass da kein Monster rennt. Ja, also mich persönlich hat es dann schon gestört. Es hat mir den Film nicht kaputt gemacht, aber ganz ehrlich, wenn das besser gewirkt hätte, wären da nochmal 0,5 Punkte drin gewesen. Vielleicht sogar ein Punkt. Ne? Mhm.
Na gut, das Problem ist natürlich speziell bei diesen Szenen, ne, gerade am Anfang, das hättest du auch gar nicht mit plastischen Effekten machen können, wie du schon sagst, wenn dieses Vieh auf die zurennt, ich weiß nicht, was die hätten bauen müssen, damit das dann auch noch vernünftig aussieht und auch dieses Tempo zu erzeugen. Mhm. Das hättest du auch ganz, also hättest diese Szenen so gar nicht machen können, das musst du digital machen.
Ja, dann hättest du es halt anders gemacht. Ja, also ich bin ehrlich, ich hätte dann lieber anders gedreht, anders gefilmt, anders inszeniert.
Genau,
und dafür dann einfach echte Effekte oder mal so einen kleinen Zwischenschub digital, ne? Aber das ist halt mein Gehate gegen digitale Effekte. die Effektkünstler Künstler dahinter, ne, die an den Computer sitzen, die machen auch eine tolle Arbeit. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Das ist auch Kunst. Aber für mich persönlich hat es halt, wenn ich einen Film gucke, zum Beispiel von 1950, und er hat praktische Effekte, klar, sehen die dann heutzutage so ein bisschen, vielleicht kann man drüber schmunzeln oder so, aber es hat für mich persönlich viel, viel mehr Charme, als wenn ich einen digitalen Effekt angucke von sogar 2010 teilweise.
Ja, Kunst im Kunst, das bin ich da auch bei dir. Ne? Handgemacht ist für mich auch immer die größere Handwerkskunst und irgendwie besser. Jurassic Park ist ein gutes Beispiel, eine gute Mischung aus digital, wo du es halt nicht anders machen kannst oder wo du es, und handgemacht, das ist immer... Das ist, glaube ich, auch heutzutage noch das Maß der Dinge, dass es da nicht gemacht haben. Wie gesagt, es ist halt auch ein koreanischer Film. Da muss man eben auch gucken, was waren die Möglichkeiten. Für das, was die machen konnten, finde ich, haben sie es gut gemacht. Ja, ist natürlich nicht ideal gealtert. Aber es stört mich beim Gucken, hat es mich eigentlich gar nicht gestört.
Gut, dann würde ich das Kapitel jetzt mal abschließen. Wollt ihr noch mal ein Fazit für Menschen machen, die jetzt sagen, ah ja, den will ich jetzt auf jeden Fall gucken? Ich würde jetzt mal anfangen, tatsächlich ganz kurz. Also ich glaube, wenn ihr noch mal die Filme von dem Regisseur vervollständigen wollt, dann müsst ihr ihn auf jeden Fall gucken. Da kommt ihr gar nicht drum rum. Ansonsten, wenn ihr tatsächlich Anfang der 2000er irgendwie so auch Monsterfilme und auch eher Monsterfilme, die mal anders sind und hier tatsächlich eher einen Fokus auf die menschlichen Figuren legen und vielleicht auch tatsächlich dann Satire und gesellschaftskritische Elemente beinhalten, guckt den auf jeden Fall. Der ist heute immer noch richtig, richtig gut. Man muss akzeptieren, dass er ein bisschen Blödelhumor drin hat und dass er quasi nicht immer so den ganz klaren Fokus hat, wie man das vielleicht auch so Sehgewohnheiten von uns kennt. Aber am Ende wird man dafür definitiv belohnt. Das wäre mein Fazit so grob. Genau. Jaco?
Ja, dann fange ich mal an. Also mein Fazit ohne Spoiler. Ich würde den auch empfehlen, den zu schauen, das auf jeden Fall. Man muss zumindest bei koreanischen Filmen oder asiatischen Filmen so ein bisschen, worauf man sich einlässt, dass das nicht immer unseren Sehgewohnheiten entspricht, dass da auch manchmal ein bisschen wüst mit den Genres gemischt wird. Das kann man vielleicht als irritierend oder störend bezeichnen, wenn man schon ein paar koreanische Filme gesehen hat und damit leben kann oder das sogar mag, dann ist man hier auch an der richtigen Adresse. Aber als reiner Monsterfilm, wie Ding Dong auch schon gesagt hat, das ist dann vielleicht schwierig, wenn man jetzt denkt, da kommt irgendwie, ja, gut, Godzilla hat auch immer so Dinger drin. Aber das ist so ein Ronald-Milch-Godzilla oder sowas. Nur gut, das ist es halt auch nicht. Also es ist kein Monsterspektakel, Monster reißt die Hütte ab. Das ist wirklich nur so ein Seiteneffekt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man Bock auf sowas hat, sollte man sich den mal angeguckt haben. Und gerade in der Vita des Regisseurs ist der natürlich unglaublich wichtig. Obwohl ich sagen muss, von allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, würde ich den jetzt ans Ende einsortieren. Mhm. Also ich glaube, ich habe 5 oder 6 Filme von ihm gesehen und die finde ich alle einen Tucken oder deutlich besser. Aber trotzdem ist das auch ein guter Film und der spricht dafür, was das guter Regisseur ist. Punkt.
Ja, mein Fazit sieht so aus, wie ich es ja schon gesagt hatte. Wer gesellschaftskritische Filme mit Creature-Feature mag und, ich sag mal, über den typischen Humor aus den asiatischen Ländern hinwegsehen kann oder ihn feiert, der sollte oder die sollte den Film angucken. Von mir gibt es eine Empfehlung.
Okay. Dann spreche ich hier offiziell die Spoilerwarnung aus und wir dürfen jetzt frei über alles reden. Und ich würde jetzt direkt anfangen, das ist immer das Privileg, wenn man moderiert. Ich würde jetzt tatsächlich die Monster-Szenerien ansprechen, wenn das Monster tatsächlich mal ein bisschen im Rampage-Modus geht. Das haben wir jetzt am Anfang einmal, wo das erste Mal auftaucht und alle fliehen und sowas. Und da gibt es dann diese Szene, wo das Monster den ganzen Leuten in so einen Bauwagen, hätte ich fast gesagt, also so ein Container folgt. Das war wirklich immer noch eine starke Szene, weil du siehst ja zwar nicht sehr explizit, was passiert, aber du siehst das Blut rausfließen und so ein paar arme Hände, die quasi ja so rausstrecken und auch blutig sind. Das fand ich richtig cool. Und das, was ich vorhin meinte mit dieser ikonischen Moment, den ich im Kopf noch hatte, war das mit der Bogenschützin. Aber irgendwie am Ende habe ich das gar nicht mehr so episch dann in Erinnerung, wie es tatsächlich jetzt auf dem Bildschirm dann nochmal gewirkt hatte. Also zur Erklärung, also er wird ja dann mit Benzin am Ende übergossen und dann in Brand gesteckt. Der Pfeil geht dann ins Auge und sie schießt ja dann noch. Und irgendwie hatte ich diesen Moment epischer in Erinnerung, als er jetzt tatsächlich bei der Zweitsichtung war. Genau, das wollte ich schon mal vom Werk sagen, ja.
Okay, ist interessant. Ich hatte ja gedacht, der ikonische Moment, den du meinst, ist der, wenn das Monster ganz am Anfang an dieser Brücke hängt, wie so in einem Kokon und dann einfach das erste Mal ins Wasser.
Das ist auch cool. Ja, aber den meinte ich nicht. So. Ja.
Und die Szene, die du jetzt angesprochen hast mit diesem Container, das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie man so diesen Film mit praktischen Effekten hätte inszenieren können, dass er immer noch seine Wirkung Wirkung hat. Hm. Ja, weil da brauchst du keine digitalen Effekte, die Szene wirkt trotzdem und das hättest du auch anders machen können, also an vielen anderen Stellen in diesem Film. Aber ja, ich weiß, es ist halt koreanischer Film und die setzen einfach gerne digitale Effekte ein. Das haben wir ja bei sehr vielen Filmen, ja, aus dem Genre. Zumindest meine Wahrnehmung. Also ich kenne viel mehr chinesische und japanische und koreanische Filme, wo auf CGI setzen, als auf praktische Effekte. Aber ich kann mich täuschen.
Mag sein, habe ich jetzt kein Vergleichsbeispiel irgendwie konkret. Also ich muss auch sagen, dass ich diese erste Sequenz, die finde ich im Gesamten total stark. Also erstmal, weil sie auch so plötzlich kommt, so unverhofft eigentlich, es überrascht einen ja wirklich, wenn man von einem typischen Monsterfilm ausgeht, wo man damit ja nicht rechnet, dass der gleich nach 5 Minuten irgendwie da die volle Kapelle auffährt. Und ich finde gerade diesen Moment so stark, wo die halt zum ersten Mal schlafen, der Kokon hängt da runter und alle sind auch so, oh, was ist denn das? Und gehen dahin, sind total neugierig.
Ja, die füttern, die schmeißen doch das Zeug rein.
Ja, ja, genau.
Unser Vater ist ja, schmeißt doch da Brot oder was rein, so, ach, guck mal. Und dann diese Szene, wenn dann das Vieh auf einmal angestürmt kommt, so. Das musst du halt digital machen, weil das hättest du mit klassischen Effekten nicht, diesen Shot hättest du gar nicht hingekriegt und den finde ich aber geil. Und alle sind immer noch, sich erfahren auch gar nicht bewusst, obwohl da so ein riesiges Froschvieh oder so auf einen reinstoppt, weil das so irreal ist, weil für alle, ne, wenn du selber in der Szene bist, wirst du auch denken, was ist denn das? Also anstatt gleich wegzurennen, wenn sowas riesig auf dich zukommt und dann wie das plötzlich in diese Massenpanik umsteckt, ich finde das geil, das ist eine super starke Gesamtsequenz.
Ja, finde ich auch. Ich mochte auch diesen Moment total, wo unsere Hauptfigur denkt, er würde seine Tochter mit sich ziehen,
ja,
nur um dann festzustellen, dass er in ein ganz fremdes Gesicht schaut und er nicht seine Tochter mitgenommen hat, sondern ein anderes Kind.
Mhm. Was ja nachher zu dem improvisierten Tritt führt bei der Beerdigung.
Ja,
genau. Ja, genau. Also insgesamt fand ich das Monster ja sowieso cool, auch wenn man ja wirklich nicht viele Sequenzen von ihm bekommt und es versteckt sich ja die meiste Zeit und hat ja dann irgendwie, verdaut ja die Leute, die es gefressen hat und dann siehst du ja am Ende nochmal eine Szene, wo dann alles ausgespuckt wird. Das fand ich alles ganz cool. Aber am besten, am besten fand ich aber tatsächlich, weil die sperren ja diesen Fluss ab und sind ja relativ inkompetent und sind ja auch korrupt und lassen die ja nachher auch durch und sowas alles. Und es gibt ja auch diese Reinigungsteams, die dann die ganze Zeit unterwegs sind. So völlig bizarr wird ja dieses Virus in den Vordergrund gestellt, nur um die Kontrolle zu behalten oder dieses Thema aufrechtzuerhalten, was sie am Anfang einfach schon mal gedroppt haben und nicht zu sagen, ach, wir sind inkompetent und es gibt kein Virus. Und dann fahren ja immer wieder Leute dann lang und dieses Monster frisst einfach immer wieder random Leute. Und das siehst du halt, so dass sie, ach, ich steig mal aus, ich habe hier was gefunden. Aber du denkst so, hä, seid ihr dumm oder was? Ja, das fand ich gut. Genau, aber du wolltest das ansprechen wegen dem ausgekotzt Monster-Ding-Dong.
Ich fand diese Idee halt ganz nett, ne? Also, dass wir nicht einfach nur ein Monster haben, das halt die Leute frisst und Stücke abbeißt oder sowas, sondern das verschlingt wie eine Schlange die Menschen komplett mit Haut und Haar, zersetzt sie quasi in seinem Körper und spuckt dann alles Unverdauliche, in dem Fall die Knochen, einfach wirklich blitzeblank wieder aus.
Mhm.
Das fand ich schön, ja, weil das einfach mal ein bisschen was anderes ist im Vergleich zu vielen anderen Filmen. Und allgemein, ich habe noch nicht über das Design von dem Viech geredet, so von dem Erscheinungsbild. Das fand ich ziemlich cool, weil du sagst schon, so wie so eine Mischung aus, ist aber Kaulquappe, aber auch irgendwie ein Vieh, ne, wie ein Lurch und hat aber auch irgendwie Tentakel mit dran. Also es war schon eine coole Kreation, muss ich sagen. Jaco, wie fandst du es?
Ja, ist wie so ein Best-of, was da halt so in dem Fluss wahrscheinlich rumschwimmt, ne? Ja, aber, hat mir auch sehr gut gefallen, das Creature-Design, definitiv. So. Mein Highlight des Films war tatsächlich, abseits von den Monstern, war für mich diese Figurenkonstellation dieser Familie.
Mhm.
Dieses, die ja völlig unterschiedlich irgendwo sind und sich am Anfang halt auch, ja, entweder nicht viel zu sagen haben oder nicht wirklich was Gutes oder so. Und der Vater so im Mittelpunkt, so als der Trottel vom Dienst eigentlich, der nichts geschissen kriegt, bei seinem Vater im Kiosk arbeitet, der auch die ganze Zeit eigentlich nur pennt, zu seiner Tochter, die ihn eigentlich, wo sie noch relativ jung ist, auch nicht mehr wirklich respektiert, weil sie merkt, er ist halt kompletter Luschi, ne? Und wie sich diese zusammenraufen müssen für diese Rettungsaktion von diesem Mädchen, diese ganze Chemie, die da stattfindet, das fand ich total toll an dem Film.
Ja.
Und das macht den wirklich für mich auch am meisten aus. Diese toll geschriebenen Figuren und wie das so miteinander harmoniert. Also wenn zum Beispiel der Vater dann stirbt oder sowas, das holt dich viel mehr ab als in irgendeiner anderen Konstellation, weil du, die finden sich jetzt erst wieder zusammen durch diesen Schicksalsschlag eigentlich.
Ja.
Ja. Und jetzt sind sie so eng wie noch nie. Und dann passiert sowas, das finde ich geil. Und halt auch am Ende, wenn dann die Tochter nur tot geborgen wird, das war dann schon ein Schocker. Das habe ich auch komplett vergessen, ehrlich gesagt. Ich wusste das nicht mehr und dachte so, oh krass, das machen die jetzt echt? Das fand ich schon,
Ja, wir sind hier in Korea, wir sind nicht im Hollywood-Kino. Da geht sowas noch.
Genau.
Ja, aber da siehst du das wenigstens mal, die machen das wenigstens noch.
Ja, ne? und das ist cool, ja, wenn man einfach bereit ist, solche Filme zu machen und nicht drauf zu gucken, so krass, ja, wie ist denn jetzt das Publikum, wie reagiert es denn da drauf? Finden die das Ende toll oder nicht?
Ja, das hat ja einen viel geileren Effekt.
Ja. Ne?
Weil du dann auch wieder diesen Jungen dann bei sich aufnimmst und jetzt wahrscheinlich wirklich endlich Verantwortung übernehmen kann für jemanden. Das fand ich geil. Das hat mich auch berührt, muss ich sagen. Also, das fand ich sehr schön.
Ja, und ich finde es halt auch konsequent und realistisch. Ne? Dieses immer Happy End und sowas, das funktioniert halt einfach nicht. Du hast hier eine Familie, die von vorne bis hinten die ganze Laufzeit über versucht, dieses Kind zu retten, nur um dann am Ende zu scheitern.
Ja.
Ne? Und wir haben ja allgemein, diese Familie besteht ja eigentlich nur aus in Anführungszeichen gescheiterten Existenzen, wenn man so möchte. Wir haben einmal...
Ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Ja. Wir haben einmal die Hauptfigur, den Vater von der Tochter, den Kang Do, der uns schon, wie gesagt, so als bisschen trotteliger Taugenichts so präsentiert wird.
Ja, ja.
Aber irgendwann kommt eine Szene, wo der Vater sagt, der war mal total schlau und dann, ich krieg's jetzt gar nicht mehr auf die Reihe, aber es ist irgendetwas passiert, was dazu geführt hat, dass er nicht mehr so clever ist. Habt ihr es noch? Es ist leider schon eine Woche her. Da war irgendwas. Wurde er geschlagen oder irgendwas war? Der war ein aufgewecktes Kind und dann auf einmal ist etwas passiert und dann ist es bergab gegangen bei ihm. Ihr wisst es auch nicht mehr.
Ich kann es dir nicht mehr im Detail sagen. Ich weiß, was du meinst, aber ich kann es dir auch nicht mehr, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, ja.
Es spielt auch keine Rolle, ne? Aber es gibt eine Erklärung dafür.
Ja.
Und es ist eine tragische Erklärung, weil der Großvater gibt sein Versagen zu als Vater, ne?
Ja, und dann hast du ja noch seinen Bruder, der halt sehr intelligent ist, der irgendwie ein College.
Der hat studiert.
Ist auch irgendein akademischen Rang, glaube ich, das weiß ich nicht mehr so ganz genau.
Ja.
Aber der sich halt dann quasi seine Karriere weggesoffen hat. So und seinem Jezorn dann eben so ein bisschen schwierig ist. Und die kleinste Versagerin, sag ich mal, ist ja die Schwester, die im Prinzip bei den Olympischen Spielen, was war das, oder Weltmeisterschaft Bogenschießen, da dann nur an der Medaille vorbeigeschrappt ist, weil hat sie Bronze geholt oder sowas.
Bronze hat sie, glaube ich, geholt.
Bronze hat sie geholt, genau. Diesen Wettbewerb einfach nicht gewollt. Ich meine, das ist ja auch keine Schande, irgendwie Bronze zu holen oder sowas.
Eigentlich nicht.
Aber auch da, auch so ein kleines Versagen. Und am Ende ist sie aber die mit dem Bogen. Ich meine, das war auch klar, dass dieser Bogen noch eine Rolle spielen wird am Ende.
Ja. Aber ich weiß gar nicht, bei dem Bruder von ihm, ich weiß gar nicht, ob es erklärt wird. Er hat ja ein Alkoholproblem, das wird ja ganz klar gesagt. Aber ich habe so interpretiert, dass er ein Alkoholproblem hat, weil er trotz abgeschlossenen Studiums keinen Job bekommen hat.
Ja, genau, das ist genau so.
Ja, genau, weil das ist ja andersrum. Das ist ja, hier ist ja eine Gesellschaftskritik mit drin, ja. Weil zu saufen und dann den Job zu verlieren, ist was anderes, als den Job zu verlieren und dann aus Frustration zu saufen.
Du hast recht, ich habe es falsch formuliert, aber genau so ist es, genau so war es, ja.
Und mit Blick auf die aktuelle koreanische Gesellschaft hat sich das ja sogar verschärft. Also mittlerweile hast du sehr, sehr viele Akademikerinnen und Akademiker, die tatsächlich keine richtigen Jobs mehr finden und eher in so einem Billigjobs arbeiten, weil die Zahl tatsächlich an gut bezahlten Jobs sehr limitiert ist. Also das war da die Anfänge und es hat sich jetzt noch verschärft.
Ja, wir haben ja noch eine Szene drin. Wir haben ja, er kriegt ja von einem Kumpel, also einen Freund hat er und der arbeitet in einem Telekommunikationszentrum und darüber versucht er dann das Telefon zu orten, mit dem die Tochter von Kang Do angerufen hat. Und dann sind sie im Fahrstuhl und dann sagt er auch, ja, du hast ja eigentlich einen tollen Job. Und da sagt der andere, nee, ich habe eigentlich nur Schulden. Also was ich schön finde an dem Film ist, der haut dir das nicht so mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht, diese kritischen Punkte, sondern der macht das ganz, ganz beiläufig.
Richtig.
Der schiebt einfach mal so kurz was mit rein. Das kannst du auch ignorieren. Der Film funktioniert trotzdem, aber wenn es dir auffällt, funktioniert der Film halt so viel besser.
Ja, das sind diese Nebensätze, wo das dann so erwähnt wird. Genau, das ist es. Deswegen, wie du schon vorhin meintest mit dem Vater und ne, diesen Schuldgefühlen, die er hat. Ja, ich habe das auch gehört, aber ich könnte es dir jetzt nicht mehr genau wiedergeben, weil das auch so in so einem Nebensatz irgendwo fiel, meine ich. Ne? Das war auch so, das ist auch eine ganz geschickte Art, sowas mit einzubinden.
Was aber ja sehr brachial erzählt wird, und das fand ich auch wiederum gut, dass das nicht so subtil passiert ist, weil die erfahren ja relativ schnell, dass sie noch lebt, obwohl sie ja gedacht haben, sie wäre tot, er kriegt ja den Anruf von ihr und er versucht ja die ganze Zeit, die Behörden davon zu überzeugen, meine Tochter lebt noch und helft mir gefälligst. Und dann werden die halt so abgetan, weil sie halt eine Familie sind, die jetzt nicht wohlhabend ist, die vielleicht auch keinen Einfluss hat beispielsweise. Und dann werden die so weggeschoben. Ne? Ja, der hat wahrscheinlich irgendwas am Kopf oder so. Ne? Und die Sprüche und wie sie halt reden, das führt natürlich erst recht nicht dazu, dass sie dann ernst genommen werden. Und das fand ich auch sehr schön, wo du dann als Zuschauer auch so richtig frustriert bist, wenn du das dann guckst, weil du denkst so, jetzt mach doch mal, ne? Und schön ist auch diese Szene mit der Bestechung, mit den Münzen dann. Wo er dann diesen Geldbeutel mit den Münzen dann übergibt und tatsächlich auch schon erkennbar ist, so von wegen alle Firmen, die da jetzt gerade arbeiten und desinfizieren oder sowas, die haben schon Bestechungsgelder gezahlt, um das machen zu können, ne?
Ja, ja, so. Auch wieder ganz klare Kritik, ne, daran, wie hoch die Korruption scheinbar in Korea ist, ne? Und wie du halt, wenn du Geld hast, Dinge erreichen kannst, die du als jemand, der mittellos ist, nicht erreichen kannst.
Genau.
Das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch die Filme von Bong Joon-ho, habe ich mir richtig ausgesprochen?
Ich sage mal Bong Joon-ho, aber ja.
Bong Joon, wie auch immer. Ne?
Ich weiß es nicht.
Also bei Snowpiercer und Parasite ja ganz, ganz offensichtlich. Das
richtig,
ist so ein
genau.
Hauptthema des Films und passiert nicht so im Hintergrund. Aber ich meine auch, dass beim Mother das auch so am Rande
ist. Ist auch drin,
ja, auch aus so einer Unterschicht im Prinzip, ne? Und bei Memories of Murder weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es immer irgendwo so am Rande wabert, das immer so mit. Der hat ja offensichtlich deutlich was zu sagen zu und auch eine ganz klare Meinung zu. Das finde ich gut.
Ich finde es auch gut.
Ja.
Okay. Ich glaube, zum Humor und Sonstiges haben wir schon was gesagt. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr jetzt nochmal drauf eingehen wollt im Spoiler-Bereich? Ich habe gerade, glaube ich, mein Pulver schon verschossen.
Ja, zum Humor. Ja, ich fand ihn nicht so störend wie in manchen anderen Filmen, nicht ganz so deplatziert, weil der Film ja durchaus auch für Humor auch ein bisschen gemacht ist, für die Art und Weise, wie er halt so diese satirische manchmal, ne, auch so wie der Vater am Anfang dargestellt. Das finde ich ist okay, aber das passt auch zu der Figur. Das ist nicht so ein kompletter Seppel irgendwie, der eigentlich eine ernste Rolle spielt und dann plötzlich irgend so einen Kack macht, wie es manchmal wirklich in koreanischen Filmen ist, wie ein bierernster Film und auf einmal kommt da so eine Huppala, mir ist da gerade die Bratpfanne runtergefallen Szene. Da denke ich mir, was soll denn das? Aber das hier ist es eigentlich nicht so. Es fügt sich ganz gut ein. Was ich ein bisschen
und das fügt sich sogar... Ja.
Was ich ein bisschen übertrieben fand. Lass mich mal, pass auf. Was ich ein bisschen übertrieben fand, war bei dieser Trauerfeier, diese Szene, wo
ja,
er
das
alles super theatralisch
ja.
vor diesem Foto hin und dann, oh, wo halt diese Trittszene dann kommt.
Ja,
ne? Das ist wieder dieses koreanische, ach komm, mach ein bisschen weniger als das, ne? Das ist ein bisschen zu viel, aber gut.
Ja, das wäre aber auch die Szene, die ich jetzt benannt hätte, ne? Wenn sich da die Familie auf dem Boden wälzt vor Trauer.
Ja, wirklich.
Und dann, und dann zum Himmel hoch jauchzt und heult und schreit. Da bin ich echt so ein bisschen da, musste so ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen.
Das sieht aus.
Das muss man schlucken, ja.
Das sieht auch aus, wenn die Twister spielen wollten und haben die Mathe vergessen, machen es trotzdem und fangen an zu machen.
Das ist
furchtbar. Ja. Aber gut, es ist furchtbar. Es ist halt das, wie es ist, kennt man manchmal.
Ja, da ist ja auch diese Szene, wo dieser in dem Schutzanzug vor den Trauernden ausrutscht, so.
Ja, genau.
Ja. Aber wie gesagt, wenn man mit, ich sag mal, asiatischen Filmen, das ist ja nicht nur Korea, das haben wir auch in Japan und in China und im Hongkong-Kino, ne, diese Art von Humor haben wir ja schon gesagt. Wenn man das kennt, dann reißt eigentlich das, glaube ich, nicht raus. Aber ja, wenn man nicht gewohnt ist, derartige Filme zu schauen aus diesen Ländern, dann kann das schon, glaube ich, ganz schön ein verwirren und vor den Kopf stoßen.
Ja.
Ne? Gerade in so einer Szene. Du hast eine Trauerszene, es ist wirklich. Es sind Menschen gestorben und dann bringst du da so ein Comedy-Element rein. Es war so ein richtig fettes Comedy-Element. Ja.
Genau, also da finde ich es tatsächlich auch sehr drüber. Das kann man auch auf jeden Fall kritisieren. Wo es aber perfekt funktioniert, ist in der Sequenz, wo sie aus dem Krankenhaus fliehen.
Du meinst, dass wir den Pauken und den Trompeten unterlegte?
Ja, und wo der Wachmann versucht, sie aufzuhalten hinter dem Auto. das war wirklich gut. Da muss ich immer wieder lachen bei der Szene.
Ja. Ey, da sind lauter so Dinge drin. Er ist auch, er soll ja operiert werden. Und dann ist ja auch die Krankenschwester, der sagt ihm, du kriegst jetzt eine Spritze. Und dann fragt er, was ist das für eine Spritze? Ein Narkotikum. Ja, okay, dann nehme ich noch schnell die Spritze, aber dann muss ich los.
Ja, genau.
Ja, das ist so.
Ja, das meine ich. Ich finde, in dem Film passt das relativ oft sogar ganz gut. Das ist nicht so deplatziert wie manchmal in anderen Fällen.
Oder was ich auch sehr witzig fand, es gab ja diese Szene, wo der Amerikaner, dieser Wissenschaftler mit einem anderen Wissenschaftler und mit dem Kang Do in einem Raum ist. Und der Amerikaner spricht und der andere übersetzt es immer. Und irgendwann sagt der Kang Do dann, unterbrechen Sie mich doch nicht, meine Worte sind auch Worte.
Ja, genau.
Geil.
Er hat so seine Momente auf jeden Fall, wo man gut lachen kann, trotz der dramatischen Szenen, die wir auch dann im Anschluss auch immer wieder bekommen. Also er wechselt halt immer gut und vor allen Dingen, er wechselt tatsächlich sehr gelungen. So. Habt ihr noch was?
Nee, ich glaube tatsächlich gerade nicht.
Ich glaube, über das Wesentliche haben wir hier tatsächlich schon gesprochen.
Gut, dann hätte ich tatsächlich noch eine Abschlussfrage an euch. Bräuchte es eine Fortsetzung?
Nein.
Brauchen nicht. Sollte es eine geben, würde ich sie mir angucken.
Ja, klar.
Könnte sogar okay werden, weiß ja nicht, wenn man sich da wirklich Mühe gibt, aber brauchen, nein.
Was müsste denn in der Fortsetzung drin sein? Sagen wir mal so.
Mehr Monster.
Das ist halt die Frage. Also ja, natürlich müsste wieder irgendein Monster kommen, aber ich glaube, diese Familie wäre auch auserzählt für mich, glaube ich.
Ja, ja.
Vielleicht mit einer neuen Figurenkonstellation, vielleicht, aber dann wäre es wieder eine Kopie vom ersten. Ach, ich weiß nicht.
Ja, dann wäre es eine Kopie. Dann, ja, eigentlich, wenn dann also, können wir auch den ersten Teil gucken.
Deswegen eher nicht. Wenn sie eine gute machen und es überrascht mich, nehme ich es gern, aber brauchen nicht, nein.
Nee, brauchen nicht, aber ey, ich nehme jeden Monsterfilm, der gut gemacht ist. Also, wenn er gut macht, gebt ihn mir. Denke ich, guck mir an, gerne.
Okay, das kommt irgendwann auf deinen Grabstein drauf.
Gebt ihm Monsterfilm.
Genau. Okay, ja, dann wäre ich tatsächlich am Ende. Ich sag schon mal danke für den Film quasi, für die Besprechung. Würde auch schon mal sagen, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr den Film A gesehen habt und B, was ihr davon haltet und denkt und ob ihr vielleicht noch weitere Empfehlungen für uns habt. Liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde natürlich. Und ich gebe ab an Jaco.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an euch beide. Ich sage eigentlich immer das Gleiche, aber ich meine es auch so. Ich bin eine ehrliche Haut. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch schön, mal diesen Film wieder zu gucken. Ich glaube, ich hätte den habe ich zum Beispiel im Regal, aber ich habe schon Ewigkeiten nicht gesehen. Und das ist immer, ich hätte den wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre nicht nochmal gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher, obwohl der gut ist. Ich finde das immer ganz gut, so ein Antrieb, jetzt guckst du den halt nochmal. Das mag ich auch an diesen Podcast-Formaten, dass ich mich immer wieder zwingen muss, manchmal Filme zu gucken und denke, ach, war eine gute Wahl, immer wieder zu gucken.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank an euch beide für dieses abermals sehr unterhaltsame Gespräch. Ich schließe heute mit einer Tagline, mit einer provokanten Tagline, nämlich 250.000 miles from home. The hardest thing to face is yourself. Auf welchem Film ist es? Moon mit Sam Rockwell.
Ja, stimmt, du hast ihn ja gesehen. Ja.
Ja.
Konnte ich ja jetzt nicht gucken.
Ja, das musste ich jetzt reindrücken.
Ja. Aber den holen wir nach. Sobald ich den irgendwie kriegen kann, holen wir den nach. Definitiv.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.